Herzlich willkommen und guten Abend. Muss man nur wirklich sagen, guten Abend. Das Beste kommt zum Schluss. Die Juristinnen und Juristen, der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hier auf der Bühne im Paul-Löbe-Haus. Sie sind quasi im Maschinenraum des Deutschen Bundestages. In diesen Zylindern befinden sich die Ausschusssitzungssäle, auch der Ausschusssitzungssaal für den Rechtsausschuss, einer der größten Ausschüsse des Deutschen Bundestages. Wir haben eine Reihe von Abgeordneten, die diesem Rechtsausschuss angehören. Die meisten dieser Abgeordneten sind auch Obleute, also Obfrau oder Obmann ihrer Fraktion oder Gruppe in diesem Ausschuss. Und wenn Sie mögen, können Sie sich gerne mit den einzelnen Namen vertraut machen. Wir haben aber im Vorfeld abgesprochen, dass die Damen und Herren sich kurz vorstellen mit ihrer Fraktionszugehörigkeit oder Gruppenzugehörigkeit und was sie denn in ausgerechnet diesen Ausschuss gebracht hat. Wir würden dann gern in das Thema einsteigen und im Anschluss, so nach 30, 35 Minuten, wären auch Fragen aus dem Publikum willkommen, wenn Sie das mögen. Wir haben jemanden mit einem Saalmikrofon. Falls Sie eine Gebärdendolmetschung benötigen, wir haben hier an der Seite zwei Damen zum Gebärdendolmetschen. Ich würde Sie dann bitten, dass Sie sich vielleicht hier in die Nähe setzen, um entsprechend den Blickkontakt aufnehmen zu können. Wir werden versuchen, einigermaßen gleiche Sprechzeiten für die Abgeordneten hinzubekommen, um das einigermaßen fair darzustellen. Vor allen Dingen geht es auch mal darum, zu beleuchten, was denn der Rechtsausschuss im Deutschen Bundestag im Überwiegenden macht. Mein Name ist Heck, ich werde die Moderation hier führen, bin aber ansonsten inhaltlich nicht beteiligt. Und ich würde gern in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen anfangen mit Frau Eichwede, dass Sie uns vielleicht kurz sagen, wie Ihr persönlicher Hintergrund ist, wo Sie herkommen und was hat Sie in den Rechtsausschuss gebracht, Frau Eichwede.
Sehr gerne, vielen Dank. Mein Name ist Sonja Eichwede, ich bin Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion und als solche rechtspolitische Sprecherin und Obfrau meiner Fraktion. Das heißt, ich bin quasi für den ganzen rechtspolitischen Bereich in der SPD-Fraktion zuständig. Ich bin eigentlich, wie ich glaube alle hier auf dem Podium, Volljuristin, aber auch Richterin in Brandenburg und auch sehr gerne Richterin, auch wenn es jetzt natürlich eine Ehre ist, im Deutschen Bundestag zu sitzen, ist die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, quasi mit der Rechtspraxis vor Ort, auch sehr, sehr wichtig, immer weiter wichtig für meine politische Arbeit. Und deshalb war, als die Frage gestellt wurde, in welchem Ausschuss man gerne Mitglied werden wollen würde, auch der Innenausschuss und der Rechtsausschuss sehr weit oben. Deswegen freut es mich, dass ich quasi meine praktische Erfahrung auch in den Rechtsausschuss gebracht hat. Und wir sind ein sehr kooperativer Ausschuss, würde ich sagen. Wir diskutieren kritisch in der Sache. Wir haben sehr viele Sitzungen, schon über 100 in dieser Legislaturperiode, machen sehr viele öffentliche Anhörungen, sind in vielen Gesetzgebungsverfahren beteiligt, weil es sich ja immer um die Rechtsordnung an sich handelt. Aber wir kommen auch so gut miteinander klar. Es ist konstruktiver Streit, den wir leben. Von daher ist es, würde ich sagen, auch eine schöne Arbeit, die wir im Rechtsausschuss haben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen respektive Gruppen vorgehen. Das können Sie auch an der Auflistung sehen. Also es ist nicht alphabetisch aufgeschrieben auf diesem Display, sondern tatsächlich in der Reihenfolge der jeweiligen Größe. Wir kämen zu Herrn Müller von der CDU-CSU-Fraktion. Könnten Sie ähnliche Fragen beantworten? Was bringt Sie in den Rechtsausschuss? Wo kommen Sie her politisch?
Ja, mein Name ist Axel Müller. Ich gehöre der CDU-CSU-Fraktion an. Ich bin auch Jurist. Ich komme aus Ravensburg, da wo der Süden am schönsten ist oder da wo Sie die Spiele herbekommen, mit denen Sie hoffentlich vertraut sind. Ich war bis zum Einzug in den Deutschen Bundestag im Jahr 2017 Vorsitzender Richter am Landgericht Ravensburg, war für Strafsachen zuständig, war 25 Jahre in der Justiz Baden-Württemberg tätig und da lag es natürlich nahe, dass ich in den Rechtsausschuss komme. Bei diesem Hintergrund, ich gehöre aber auch dem Gesundheitsausschuss an. Was mir gefällt im Rechtsausschuss ist tatsächlich, dass man sehr vertieft fachlich sich auseinandersetzt, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Was mir manchmal etwas zu schaffen macht, das ist, dass wir oftmals zu wenig auf das, was wir an Input in den Rechtsausschuss bekommen, von Sachverständigen oder Praktikern umsetzen bei der Gesetzgebung. Aber das liegt halt auch in der Natur der Sache. Wir machen nicht nur Recht, wir machen auch Rechtspolitik.
Ganz herzlichen Dank. Frau Bayram für die Grünen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Janan Bayram ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin und seit 2017 im Deutschen Bundestag. Davor war ich 11 Jahre im Berliner Parlament. Ich bin aus Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg-Ost direkt gewählte Abgeordnete. Und der Rechtsausschuss hat für mich 2 Schwerpunkte, und zwar das Strafrecht. Dafür bin ich in meiner Fraktion zuständig. Und das Mietrecht. Das sind die Dinge, die mich in den Rechtsausschuss gebracht haben. Und ich muss sagen, letzte Legislatur hatten wir im Rechtsausschuss andere Debatten als in dieser Legislatur, was aber, glaube ich, im Moment sehr gut ist und was sich auch jeder von zu Hause aus regelmäßig im Rechtsausschuss anschauen kann, sind die Sachverständigenanhörungen. Die werden mittlerweile gestreamt, so dass man sie vom Wohnzimmer aus betrachten kann. Und insbesondere zum Beispiel das Gewerbemietrecht ist etwas, was in meinem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg-Ost eine große Rolle spielt und wo man dann eben die Gelegenheit hat, mit Sachverständigen in so einer Anhörung all die Aspekte, die für eine Gesetzesveränderung sprechen, zu streiten, zu diskutieren, die Expertenmeinung zu hören und letztlich damit den Lebenssachverhalt der Bürgerinnen und Bürger in den Ausschuss zu tragen, damit wir überhaupt mal die Chance haben, Verbesserungen für die Menschen herbeizuführen.
Ja, danke schön. Herr Hartewig, Sie werden der Nächste in der Reihe für die FDP. Vielleicht noch mit der Zusatzfrage, kann denn der Rechtsausschuss von sich aus initiativ werden oder braucht er irgendeine Eingabe von außen?
Mein Name ist Philipp Hartewig, ich bin Rechtsanwalt, sitze für die FDP im Rechtsausschuss. Bin dazu gekommen, tatsächlich eigentlich, weil gefragt wurde, wir brauchen noch einen Volljuristen für den Rechtsausschuss und wer kann das noch machen? Habe das aber bis heute nicht bereut, weil das eine unfassbar spannende Arbeit ist. Einerseits im Rechtsausschuss, auch auf einige Gesetze wurde eingegangen, auch weil man persönlich was bewegen kann, aber auch drumherum. Also ich war letztes Jahr ein paar Mal für die Fraktion, ich habe 5-mal in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, habe das ehrlicherweise nie im Studium oder danach gemacht. Und das erste Verfahren, wo ich dann zuschauen durfte, war das Wiederaufnahmeverfahren. Und das war einfach spektakulär auf einem unfassbar hohen Niveau. Das war so irgendwie so Harry Potter-mäßig, bam, bam, aber in einer unfassbaren Tiefe. Und das ist natürlich auch spektakulär. Und man bekommt auch Anregungen von außen. Viel kommt natürlich auch in der Absprache mit der Bundesregierung. Aber für mich war tatsächlich der erste Moment oder das erste, was ich verhandeln durfte, eine BGB-Änderung zum Vereinsrecht, dass keine Satzungsänderung mehr notwendig ist, wenn man digital tagen will, also die Corona-Regelung dann in die Dauer zu überführen. Und ich bin sportpolitischer Sprecher und die Regelung hat eine potenzielle Erleichterung für 86.000 Sportvereine gebracht. Und so war es dann schon was Besonderes, wo man dann aus der anderen Sicht als Sportler natürlich dann auch begeistert ist, dass man da zumindest einen kleinen Schritt mit beitragen konnte.
Ich freue mich über Ihre Begeisterung. Ich hoffe, die hält noch ein bisschen weiter an. Ja, Herr Brandner, Sie sind ja auch schon länger dabei jetzt. Tatsächlich, was hat Sie in den Rechtsausschuss gebracht, wenn ich diese Frage stellen darf?
Ja, ich glaube, im Ergebnis war es ähnlich wie bei meinem Vorredner. Also ich bin gebürtig in Nordrhein-Westfalen, in der ehemaligen Bergbaustadt Herten. Habe dann da in Castrop-Rauxel, das ist neben Herten, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und bin seit 1997 nachdem ich studiert hatte, auch noch Rechtswissenschaften in Bayern, seit 1997 in Thüringen, in Gera als Rechtsanwalt tätig. War das also Vollzeit tätig bis 2014. Bin 2014 in den Thüringer Landtag gewählt worden, wurde dann da Vorsitzender des Ausschusses für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, so hieß das damals. Bin 2017 dann in den Bundestag gewechselt nach der Bundestagswahl 2017. War dann da 2 Jahre lang Vorsitzender dieses Ausschusses, bis ich dann als erster Vorsitzender in der Geschichte dieses Bundestages abgesetzt oder abgewählt wurde. Das Bundesverfassungsgericht wird übernächste Woche darüber entscheiden, ob das rechtens war. Ich bin, wie gesagt, Rechtsanwalt, dann treibt es einen natürlich in den Rechtsausschuss. Das Schöne ist, dass man eine ziemliche Bandbreite hat. Man bekommt also fast alles mit, weil ja irgendwie alles mit Recht letztendlich zusammenhängt. Auf der anderen Seite war ich so ein bisschen traurig, gerade in Corona-Zeiten, dass der Rechtsausschuss, der sich ja auch durchaus mit Verfassungsrecht beschäftigen sollte, gerade auch bei wichtigen Grundrechtseinschränkungen, da sehr zurückgehalten hat. Wir haben zwar, ich glaube, über 1000 Tagesordnungspunkte abgearbeitet in der letzten Wahlperiode, haben 100, 150, 200 Sitzungen gemacht, aber die Sitzungen sind relativ kurz, also ich sag mal 80-90% der Sachen, die auf der Tagesordnung stehen, die werden überhaupt nicht andebattiert oder andiskutiert, sondern werden mit den Mehrheiten, die wir im Bundestag haben, die Ausschüsse spiegeln ja die gleichen Mehrheiten wieder wie im Plenum durchgewunken. Es ist also auch ganz selten, dass mal, ich kann mich also gar nicht daran erinnern, dass mal von der Opposition irgendwie Vorschläge aufgegriffen werden, die dann im Rechtsausschuss Einfluss finden in Anträge oder in Gesetzentwürfe. Ansonsten würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Ausschüssen ist es tatsächlich so, dass wir relativ gesittet miteinander umgehen und das bringt natürlich immer wieder Freude, dann am Mittwochmorgen um 9 Uhr in den Rechtsausschuss zu gehen, der wie gesagt nicht lange tagt. Wir sind meistens 10, halb 11 sind wir fertig und dann geht der Tag mit anderen Tätigkeiten weiter. Vielen Dank.
Ja, danke sehr, Herr Brandner. Wie schon gesagt, ich werde darauf achten, dass alle möglichst so die gleiche Redezeit haben. Wir müssen mal gucken, wie das am Ende ausgeht. Frau Bünger haben wir noch dabei von der Gruppe Die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Heck.
Könnten Sie den Gästen was dazu sagen, wo Sie politisch herkommen und was Sie im Rechtsausschuss machen?
Ja, vielen Dank, Herr Heck. Ich versuche es mal ein bisschen kürzer zu machen als mein Vorredner, weil wir wollen natürlich auch anregende Diskussionen mit Ihnen führen und auch auf Fragen von Ihnen eingehen. Mein Name ist Clara Bünger, ich komme aus Sachsen und bin da für Die Linke in den Bundestag eingezogen. Wie bin ich in den Rechtsausschuss gekommen? Also bei uns bei der Gruppe Die Linke gibt es nicht ganz so viele Juristinnen und Juristen wie in anderen Fraktionen. Das heißt, dann ist man auch schon sehr schnell auf mich zugekommen. Ich arbeite im Rechtsausschuss und im Innenausschuss. Das sind zwei Ausschüsse, die aufeinanderfolgend tagen. Und mein Hauptthemenschwerpunkt ist vor allen Dingen das Thema Grund- und Menschenrechte. Ich habe nach meinem Examen eine Organisation gegründet, die Rechtshilfe für Geflüchtete an der EU-Außengrenze gegeben hat und das auch heute noch tut. Und das sind auch so die Kernthemen, mit denen ich mich beschäftige.
Herzlichen Dank. Ja, Grund- und Menschenrechte zielt natürlich auch ein bisschen auf unser Thema Strafrecht im Lichte des Grundgesetzes. Das ist ja jetzt nicht so ohne weiteres selbsterklärend, dieses Thema. Gewählt wurde es, weil wir nicht nur 75 Jahre Deutscher Bundestag haben, sondern auch 75 Jahre Grundgesetz in diesem Jahr. Und im Grundgesetz gibt es so ein paar Regeln, die spielen ins Strafrecht rein. Das Strafrecht seinerseits muss Schranken aus dem Grundgesetz beachten. Wobei man sagen muss, unser Strafgesetzbuch zum Beispiel stammt aus dem Jahr 1871. Die Strafprozessordnung aus dem Jahr 1879. Das sind also recht alte Rechtsmaterien, die in der Zwischenzeit mehrfach angepasst wurden. Und unter anderem auch deshalb, weil das Grundgesetz bestimmte Forderungen aufstellt, die im Strafrecht bedeutsam sind. Frau Eichwürde, ich würde gerne wieder mit Ihnen anfangen. Wo sehen Sie das Strafrecht im Lichte des Grundgesetzes? Wo berühren sich diese beiden Materien und wo ausschließen dürfen Sie einander ja nicht, aber wo gibt es Wechselwirkungen?
Zunächst muss man sagen, dass unsere gesamte Rechtsordnung und insbesondere die des Strafrechts, auch die gesamte Rechtsordnung des Grundgesetzes, darauf ausgelegt ist, dass wir als eine große, vielfältige Bevölkerung friedlich in unserem Land zusammenleben können. Und im Strafrecht geht es dann darum, dass es in dieser Situation, wenn viele Menschen in einem Land leben, manchmal dazu kommt, dass dieser Frieden gebrochen wird. Und da stellt sich rechtlich dann die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Es ist zunächst sehr wichtig zu sagen, Strafrecht muss immer, das ist jetzt ein rechtlicher Fachbegriff, ich sage gleich was dazu, Ultima Ratio sein. Also das schärfste Schwert, es ist das letzte Mittel, wenn das Zusammenleben in der Gesellschaft durch etwas, was geschehen ist, durch eine Straftat, dann eben wirklich gefährdet ist. Wenn ein Menschenleben genommen wird, wenn jemand umgebracht wird, wenn mit Gewalt jemand überfallen wird oder auch wenn in Dinge, zum Beispiel das Eigentum, die im Grundgesetz ja auch geschützt sind, eingegriffen wird, also etwas gestohlen wird, dann ist es richtig, dass wir sagen, hier ist quasi das Maß voll, hier wird der Frieden des Zusammenlebens in der Gesellschaft gestört. Deshalb gibt es dann die Möglichkeit, das gesellschaftlich zu sanktionieren. Dann ist die Gewaltenteilung natürlich total wichtig. Der Bundestag beschließt Regeln, die es teilweise auch schon sehr viel länger gibt, wie sie ausgeführt haben. Und die Justiz, also die Gerichte, Herr Müller war es früher, ich auch oder ist es noch und das Amt ruht, die darüber befinden, ob im Einzelfall eben eine Strafe zu verhängen ist, die Tat und Schuld angemessen ist. Dabei ist eben im Lichte des Grundgesetzes es wichtig, dass es die Wechselwirkung gibt, dass man immer auch die Freiheit und die Sicherheit der Person, die angeklagt ist, mit beurteilen muss. Und dass, wenn man jetzt zur schwersten Verhängung einer Strafe, nämlich einer Haftstrafe kommt, wir auch immer wissen, das ist der größte Eingriff in die Rechte eines Menschen, den man machen kann. Das kann gerechtfertigt sein, das ist gerechtfertigt. Das ist für einen Richter auch schon eine, wenn ich das so sagen, eine krasse Entscheidung, eine Haft zu verhängen. Aber es ist dann eben doch manchmal notwendig, um, wie gesagt, diesen Frieden in der Gesellschaft wiederherzustellen. Von daher, Strafrecht im Lichte des Grundgesetzes ist für mich wirklich die Abwägung nochmal auch der Grundrechte derjenigen in der Bevölkerung, deren Freiheit quasi dadurch verletzt ist und auch desjenigen, der dann angeklagt ist und wann wir es als Gesellschaft verantworten können, zu sagen, hier brauchen wir eine strafrechtliche Sanktion, möglicherweise sozusagen Haft, aber es muss immer menschenwürdig sein und das Ziel muss immer die Sozialisierung danach sein. Aber klar, als Strafrichterin sage ich, man braucht auch quasi dann den strengen und starken Staat, wenn zum Beispiel ein Leben genommen worden ist oder eine Gewalttat verübt worden ist.
Danke sehr. Herr Müller, das klingt so ein bisschen nach Generalprävention. Vielleicht müssen wir erklären, was darunter verstanden wird unter dem Begriff Generalprävention als Richter und Vorsitzender einer Strafkammer. Können Sie sicher was dazu sagen für unser Publikum?
Ja, vielen Dank. Ja, gerne mache ich das. Generalprävention heißt so viel wie Abschreckung. Das heißt also, dass man andere Leute davon abhalten soll oder auch denjenigen, der es bereits getan hat, dass es wieder tut, eine Straftat zu begehen. Im Gegensatz zur Spezialprävention, da geht man ganz auf die Bedürfnisse und die Verhältnisse des Täters ein. Bei den Erwachsenen gibt's beides, General- und Spezialprävention. Und bei den Jugendlichen und Heranwachsenden, wenn sie nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, geht's nur um diesen erzieherischen Gedanken der Spezialprävention. Ich möchte aber hinzufügen, im Grunde sind alle Gesetze im Lichte des Grundgesetzes auszulegen. Das gilt natürlich auch für die Strafgesetze, wie es die Frau Kollegin Eichwede gerade gesagt hat. Ich will Ihnen das auch mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn Sie einen Ladendieb haben, der einen Schokoriegel klaut, dann haben Sie den Straftatbestand des Diebstahls. Der gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Geldstrafe zu verhängen oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre. Und es gibt aber den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der jedes staatliche Handeln geprägt hat oder prägen sollte. Und dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz besagt, dass ich nie und nimmer für diesen Schokoriegeldieb eine Strafe von 5 Jahren verhängen darf, weil das wäre unverhältnismäßig. Und er wäre seiner Freiheit unverhältnismäßig lange beraubt auf diese Art und Weise. Ein anderes Beispiel, komplexer, Terroristen. Terroristen wurden in den 70er Jahren zu mehrfach lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, auch das geht nicht. Ihr müsst irgendwann die Chance einer Freiheit diesen Leuten wiedergeben, auch wenn sie mehrere Morde begangen haben. Ich war selber beteiligt an solchen Entscheidungen. Da kamen dann so Strafmaße raus wie 24, 27 Jahre. Aber es war ein Ende absehbar. Das ist auch ein Umstand, den das Bundesverfassungsgericht mit Blick auf die Freiheit der Person uns als Gerichte, als Tatgerichte in das Stammbuch geschrieben hat. Und das ist eine Wechselwirkung zwischen den Grundrechten auf der einen Seite und dem allgemeinen Recht auf der anderen Seite.
Ja, ganz herzlichen Dank. Zur Generalprävention hatten Sie wahrscheinlich auch noch andere Elemente gemeint, Genugtuungsfunktion und Beruhigung der Öffentlichkeit und dergleichen mehr gehört ja alles noch mit dazu. Frau Bayram, Sie äußern sich regelmäßig auch zu diesem Thema Verhältnismäßigkeit zu Tat oder zu Tatanlass, insbesondere hier in Berlin im öffentlichen Nahverkehr, eines Ihrer wichtigen Themen, das Sie auch im Ausschuss betreuen. Könnten Sie das kurz darlegen, wo Sie da das Grundgesetz spiegeln sehen ins Strafrecht?
Also was wir bereits in der letzten Legislatur diskutiert haben und was auch im Moment aktuell in Verhandlungen auf den Weg gebracht werden soll, ist eben, dass es Menschen gibt, die einfach, weil sie kein Geld haben, weil sie arm sind, häufiger in Ersatzfreiheitsstrafe, in Haft landen. Und das ist gerade in Berlin mit der Beförderung in der U-Bahn ein Thema, was wir uns anschauen wollen. Es gibt dort natürlich die Herausforderung, dass das Ergebnis ja keiner wirklich will. Also verhältnismäßig dürften die eigentlich nicht im Gefängnis landen.
Ich würde kurz erläutern, Ersatzfreiheitsstrafe meint, man wird zu einer Geldstrafe verurteilt, kann die aber nicht bezahlen und geht deshalb in die Justizvollzugsanstalt. Das meinten Sie damit?
Genau, in der letzten Legislatur waren wir auch in der Justizvollzugsanstalt und haben uns die Situation angeschaut. Und der Leiter der Justizvollzugsanstalt hat halt auch gesagt, eigentlich dient die Justizvollzugsanstalt zur Resozialisierung. Aber jemand, den man 2 Wochen oder 2 Monate dort täglich nur einsitzen lässt, damit das Geld, was er nicht hat, durch Freiheitsentzug sozusagen ausgeglichen wird, das hat auch nichts mit unserem Justizvollzugssystem, wie wir es kennen und wie wir es leben, zu tun. Und insoweit stellt sich jetzt als nächstes die Frage, wollen wir das Strafgesetzbuch so ändern, dass eben dieser besagte Paragraph gestrichen wird, oder soll es dann eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit geben? Das wird die nächste Debatte sein. Dazu wird es bestimmt auch wieder eine Sachverständigenanhörung geben, die sich dann wieder jeder anschauen kann.
Ja, danke schön. Frau Bünger wollte direkt darauf antworten. Erlauben Sie das? Wir müssen ja nicht an diese.
Wir wollen es ja auch ein bisschen gespannt gestalten, interessant gestalten, weil das natürlich auch ein Thema ist, Armutsbestrafung, was die Linke beschäftigt und was die Linke natürlich auch im Ausschuss vorangetrieben hat. Und Frau Bayram hat jetzt einmal über die Ersatzfreiheitsstrafe gesprochen. Das ist ja etwas, das hat die Bundesregierung ja schon angepackt. Die Linke hat da gefordert, dass man die Ersatzfreiheitsstrafe komplett streichen muss, weil wir sagen, dass eben eine Bestrafung von Armut nicht sein darf und dass Menschen, die eben keine Geldmittel zur Verfügung haben, auch in der Zukunft keine Geldmittel zur Verfügung haben. Und deshalb kann man quasi diese Strafe nicht als verhältnismäßig auch darstellen. Und der andere Punkt, den Frau Bayram jetzt angesprochen hat, das betrifft ja das Fahren ohne Fahrschein, also Paragraph 265a StGB. Und auch das ist etwas, da hatten wir tatsächlich auch schon im Rechtsausschuss eine Sachverständigenanhörung dazu. Und wir als Linke haben einen Antrag eingebracht, dass man den Paragraph 265a StGB komplett streicht. Und dann wird jetzt gerade diskutiert und wurde auch von den Sachverständigen diskutiert, ob man quasi den Paragraphen streichen soll oder zum Beispiel die Straftat als eine Ordnungswidrigkeit herabstuft. Und darüber haben sich halt Experten ausgetauscht. Und das ist so wichtig, dass in einem Ausschuss, in dem Rechtsausschuss, Expertinnen angehört werden. Das ist eines der zentralen Mittel, was genutzt wird, was leider noch zu wenig genutzt wird, dass Menschen, die externen Sachverstand haben, also Professoren, dass die hierher kommen und ihre Expertise mit uns als Abgeordnete diskutieren und das aufgrund dieser sachverständigen Anhörung dann aber auch tatsächlich natürlich eine gute Gesetzgebung daraus folgt. Und da sind wir natürlich als Linke davon überzeugt, dass unser Vorschlag, also 265a zu streichen, was by the way auch ein Nazi-Paragraph ist, der aus sozialdarwinistischen Gründen damals eingeführt wurde, um eine bestimmte Gruppe von Personen, nämlich arme Menschen, von der Gesellschaft auszuschließen, dass wir diesen auf jeden Fall streichen müssen. Und deshalb bleiben wir da auch knallhart dran, das kann ich schon mal sagen, aber wir können es hier auch noch weiter diskutieren.
Ja, Herr Hartwig, jetzt wären Sie wieder dran, um dazu Stellung zu nehmen. Sie sind ja ein Liberaler, also ein Vertreter der FDP-Fraktion. Wie liberal darf Strafrecht sein und wie viel Liberalität fordert das Grundgesetz im Strafrecht?
vielleicht das voranzustellen, aber dann würde ich tatsächlich erst nochmal auf die Ersatzfreiheitsstrafe eingehen. Tatsächlich, wir müssen aufpassen, dass wir das Strafrecht auch wirklich als Ultima Ratio begreifen. Und mit Blick in die letzten Jahre, ich kann vielleicht ein paar Beispiele dann gleich noch bringen, haben wir doch sehr oft oder wird oft in politischen Debatten nach dem Strafrecht gerufen, nach härteren Strafen, man muss was sanktionieren, man braucht ein extra Gesetz, was nochmal was sanktioniert, was nicht zwingend notwendig ist, weil oft Strafrecht kostet weniger vermeintlich als jetzt Ermittlungsbehörden im Bereich zu stärken beispielsweise oder komplexer an die Themen ranzugehen. Beim Thema Ersatzfreiheitsstrafe haben wir auch schon eine Reform in diesem Jahr gehabt. Wir sind jetzt nicht davon überzeugt gewesen, dass man die Ersatzfreiheitsstrafe abschaffen sollte, weil es auch ein wirksames Druckmittel am Ende ist, dass er nicht aber zwischen Tagessatz und Ersatzfreiheitsstrafe liegen ja auch verschiedene andere Möglichkeiten. Wir haben die aber dahingehend reformiert, dass wir den Umrechnungskurs verändert haben, dass zwei Tagessätze jetzt ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe sind, auch um den Wert, das ist ein großer Eingriff, ist auch ein Tag Freiheitsentzug, dem gerecht zu werden, ehrlicherweise auch, um natürlich eine Entlastung der Justizvollzugsanstalten zu haben. Aber das ist absolut sinnvoll und wir sind auch bei den verschiedenen angesprochenen Straftaten im materiellen Strafrecht auch dran und offen bei vielen Sachen zu diskutieren, muss das im Strafrecht stehen. Aber aus liberaler Sicht müssen wir wirklich schauen, einerseits was natürlich immer Verschärfungen angeht, die oft nicht unbedingt mit Evidenz da sind, dass wir auch schauen, wo sich Strafrecht weiterentwickelt hat. Vielleicht als Beispiel der 175 StGB Homosexualität, da geht auch die Realität weiter. Oder wenn wir jetzt an den noch jetzt bestehenden Scheckkartenbetrug denken, die wenigsten arbeiten mit Scheckbüchern mehr. Auch da geht natürlich die Gesellschaft weiter, verändert sich einiges. Aber wir müssen auch vorsichtig sein an einigen Stellen. Vielleicht doch ein Beispiel zu bringen, was jetzt Spezialstrafrecht ist.
Ich weise ungern auf die Redezeit hin.
Auf Zeit halte ich mich kurz, aber zum Beispiel das Anti-Doping-Gesetz würde ich jetzt nicht abschaffen. Aber wir haben wurde vor zwei Legislaturen eingeführt. Aber wir haben im Strafrecht, brauchen wir ein Strafrecht zu schützendes Rechtsgut, Leib, Leben, Eigentum. Und in der Drucksache damals war das Rechtsgut die Integrität des Sports. Ich bin ein riesen Sportfan, schaue den ganzen Tag Sport, wenn ich irgendwie eine Minute finde. Aber es gibt dieses Rechtsgut nicht. Das hat man gefunden, weil da eine große Diskussion war, obwohl ein sehr großer Bereich schon durch Betrugstat, bestimmte andere Sachen abgedeckt waren, wo man zwar kleine Lücken geschlossen hat, aber wo wir immer dann wieder nach dem Strafrecht rufen, dann auch mit Problemen versehen sind, aber wo wir uns zurückhalten müssen, ob wirklich Strafrecht die richtige Antwort darauf ist.
Ja, danke sehr. Ich werde Ihnen das anrechnen für Ihre Fraktion. Herr Brandner, fühlen Sie sich von der Sonne geblendet oder geht das?
Ja, ich komme da durch. Ja. Aber Sie haben ja die Redezeiten, die verfolgen Sie ja hier penibelst, glaube ich. Zwei, drei Anmerkungen von mir. Ersatzfreiheitsstrafe abschaffen halten wir für den falschen Weg. Das führt im Ergebnis dazu, dass ich mit dem Hinweis, mit dem Einwand, ich bin arm, gar keine Strafe mehr zu befürchten habe. Das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein, dass ich so aus allem rauskomme. Entkriminalisierung von manchen Delikten, Schwarzfahren beispielsweise, auch der falsche Weg mit dem Hinweis, wir entkriminalisieren jetzt, weil dieses Delikt wird von zu vielen Leuten begangen. Das Gegenteil müsste eigentlich der Fall sein, dass man sagt, wenn es viele begehen, müssten die Strafen erhöht werden. Und wie sowas schief gehen kann, haben wir ja bei der Cannabis-Legalisierung gesehen. Da wurde auch gesagt, nee, das begehen so viele das Delikt, das liberalisieren wir jetzt, entkriminalisieren wir jetzt, auch um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Und das Gegenteil ist passiert. Der Schwarzmarkt für Cannabisprodukte ist größer denn je. Das war soweit, was Sie gefragt hatten. Dann die Kollision Grundrechte, Grundgesetz, Strafrecht. Ich glaube, die Frau Bünger hatte das angesprochen oder Frau Eichwede. Das Strafrecht ist natürlich das schärfste Mittel, um überhaupt Grundrechte massiv einzuschränken. Menschen einzusperren, Stichwort freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freizügigkeit. Also schlimmer geht's nach unserem Recht nicht. Also muss man da eigentlich sehr sensibel rangehen und gucken, wen bestraft man massiv und wen weniger massiv. Und da meinen wir halt zurzeit, dass im Strafverfahren zu sehr der Täter im Vorfeld steht. Da wird immer alles Mögliche versucht, an entlastenden Momenten zugunsten des Täters herauszukitzeln. Was dann im Ergebnis dazu führt, dass ganz, ganz selten Höchststrafen, wenn die Hälfte des Strafrahmens ausgeschöpft werden, ist schon eigentlich sehr selten. Wir meinen also, da müsste gerade bei Serientätern, bei Mehrfachtätern, müsste eine Regelung eingeführt werden, dass irgendwann mal Schluss ist, immer unterhalb der Grenze des Strafrahmens zu verurteilen. Da müsste rangegangen werden und außerdem Letzter Satz. Meinen wir ein Ungleichgewicht zu sehen in der Bestrafung von Meinungsäußerungen, von Äußerungsdelikten, von Meinungsdelikten, die im Strafrecht teilweise sanktioniert werden, auf der einen Seite, die also massiv kurzfristig verfolgt und geahndet werden, und auf der anderen Seite habe ich Straftaten gegen Leib und Leben, inzwischen in Deutschland stündlich Messerdelikte, und da hören wir immer, dass die Täter unzurechnungsfähig sind oder psychisch krank sind, die kommen mit Bewährungsstrafen davon. Also auch da ist was ins Rutschen geraten, was wir da auf den rechten Weg gebracht werden müsste.
Ja, das wird allerdings nicht vom Rechtsausschuss, sondern von den Richterinnen und Richtern entschieden. Und die sind
über die Strafrahmen entscheiden wir und über die Frage, wie letztendlich Strafen festgelegt werden, auch. Der Richter wendet dann nur an.
Interessant ist, dass Sie als Rechtsanwalt wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem vertreten, was Sie jetzt als Politiker sagen. Denn als Rechtsanwalt wollen Sie ja immer für Ihren jeweiligen Klienten eine möglichst geringe Strafe.
Das behaupten Sie. Ich meine, wir haben ja einige Rechtsanwälte hier sitzen. Der Rechtsanwalt ist nicht dafür da, für seinen Klienten eine möglichst geringe Strafe herauszubekommen, sondern der Rechtsanwalt ist dafür da, zu gewährleisten, dass der Angeklagte ein ordentliches, rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Das ist die Aufgabe des Rechtsanwalts, sich dafür einzusetzen. Nichts anderes.
Darauf habe ich auch geschworen, Herr Brandner. Ja, wir sind schon bei 6:32, also schon wahnsinnig weit fortgeschritten. Ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Das können Sie gerne machen. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich dann dabei vorstellen kurz und dass Sie auch äußern, an wen Sie diese Frage stellen, weil die Runde sehr, sehr groß ist und Sie haben ja nun einige Standpunkte kennengelernt. Sie sehen auch die Namen der Abgeordneten jeweils noch und die Fraktionszugehörigkeit. Also wenn Sie da ein besonderes Interesse haben, fragen Sie doch bitte konkret. Ich möchte Sie aber auch bitten, tatsächlich zu fragen. Wir hatten heute im Laufe der Veranstaltung, ach Sie wieder, ja, grüße Sie, ja, lange nicht da gewesen. Ja. Wir hatten heute im Laufe, warten Sie bitte eine Sekunde, wir hatten im Laufe des Tages einige Gäste, die mehr Standpunkte dargelegt haben, als Fragen gestellt haben. Ich möchte auch Sie wieder darauf hinweisen, wie heute Morgen schon bei Herrn Amthor, stellen Sie bitte Ihre Frage, sagen Sie, für wen diese Frage gedacht ist.
Also mein Name ist Peter Volk und die Frage ist an Frau Richterin und Bundestagsabgeordnete Sonja Katharina Eich-Wede. Und zwar, es gibt Präzedenzfälle, zwei Präzedenzfälle nenne ich, Martin Bormann im Strafprozess Nürnberg und MH17, als man das abgeschossen hat, wo man in Abwesenheit jemanden verurteilt hat. Ja? Die Frage ist, soll man nicht, wenn Staatsoberhäupter, zurzeit kann man nicht Staatsoberhäupter vor Gericht in Deutschland in Abwesenheit verurteilen, sollte man nicht einfach nicht anerkennen, wenn es Wahlfälschung durch Wahlfälschung Staatsoberhäupter geworden sind, de jure nicht mehr anerkennen und dann, auch wenn es in Abwesenheit dient, aber aufpassen, dass es ein rechtliches Verfahren, nicht Unrechtsverfahren ist, sollte man dann in Abwesenheit entweder sich freisprechen oder sie verurteilen. Danke sehr.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Frage zielt ja auf ein unglaublich schwieriges Problem, weil das in der Regel sich um Staatsoberhäupter handelt, wo wir uns sehr sicher sind oder einen dringenden Tatverdacht haben, um es jetzt strafrechtlich zu formulieren, dass sie Straftaten, meistens Völkerrechtsverbrechen, Verbrechen an der gegen die Menschlichkeit, begangen haben. Wo es auch häufig erdrückende Beweise dafür gibt, weil solche Prozesse ja eine wahnsinnig große Brisanz haben. Und zugleich ist es in einem Rechtsstaat unglaublich wichtig, wenn man Prozesse durchführt, die rechtsstaatlichen Prinzipien auch wirklich zu wahren. Und ein grundlegendes Prinzip ist tatsächlich, dass derjenige, der angeklagt ist, auch das Recht hat, sich zu verteidigen und an sich auch bei dem Prozess anwesend sein muss. Von daher halte ich so eine quasi generelle Regelung, wie Sie sie vorgeschlagen haben, wenn das wegen Wahlfälschung war etc., würde ich für sehr, sehr schwierig halten und sehe auch es generell einfach aus dem rechtsstaatlichen Aspekt, wobei ich es emotional gerne eine bessere Lösung hätte, für sehr schwierig, auf die Anwesenheit zu verzichten. Ich glaube aber, dass die internationalen Gerichte, die wir haben, der internationale Strafgerichtshof, den wir haben, und auch die Tatsache, dass in Deutschland ja der Generalbundesanwalt auch im Völkerstrafprozessrecht, was wir auch reformiert haben, sehr viel machen kann, für unglaublich wichtig, und dass wir das Rom-Statut immer weiter stärken müssen, das Völkerstrafgesetzbuch immer weiter stärken müssen, auf dem Bereich vorankommen müssen. Aber Prozess in Abwesenheit, ich will das nicht für alle Ewigkeit, für immer ausschließen, aber so generell kann ich mir das nicht vorstellen. Und das ist nämlich ein ganz, ganz mini kleinen Punkt, weil Herr Brandner hat einen Punkt gesagt, da muss ich noch drauf reagieren. Wir wissen, dass Strafe keinen abschreckenden Effekt für die Bevölkerung hat aus der Kriminologie. Und von daher kann man nicht sagen, ich bestrafe jemanden hoch, deswegen begehen andere diese Straftaten nicht. Das ist einfach erwiesen falsch. Es wäre eine gute, leichte Antwort, aber sie ist falsch. Von daher ist es richtig und wichtig, dass Strafrichterinnen und Strafrichter im Einzelfall entscheiden, weil die kennen den ganzen Fall, die kennen die Akte, die haben sich mit dem Angeklagten auseinandergesetzt, und da werden dann auch oft sehr harte Strafen ausgesprochen, über die wir manchmal weniger diskutieren, als wenn man in der allgemeinen Bevölkerung denkt, es hätte mehr sein müssen, weil das dann halt vielleicht in der Berichterstattung eine größere Brisanz hat. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, hier auf das evidenzbasierte Wissenschaftliche nochmal einzugehen. Vielen Dank.
Danke. Gilt unter Juristinnen und Juristen sowieso immer, bevor ich die Akte nicht gesehen habe, kann ich nicht so viel zu der Sache sagen, in der Tat. Aber das ist eben der Unterschied in der Politik. Haben wir weitere Fragen aus dem Publikum? Sogar mehrere.
Also, hallo, guten Tag. Meine Frage geht an Stefan Brandner von der AfD.
Wer sind Sie denn, wenn ich...
Ich heiße Andrea Rietze. Sorry, meine Frage ist auch sehr spontan. Also entschuldigen Sie, wenn ich mal ein bisschen stocke und so. Also in Thüringen und Sachsen hat ja die AfD ganz klar Vorsprung gewonnen, so mit über 30% und so. Und die AfD feiert das auch groß ab. Es gibt allerdings auch bisschen Bedenken dabei, weil in Thüringen und Sachsen die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Auch Björn Höcke ist gesichert rechtsextrem und so. Und diese ganze Diskussion ist ja um Strafrecht im Lichte des Grundgesetzes. Und da will ich fragen, vielleicht auch an alle Abgeordnete vielleicht hier, aber auch speziell an Stefan Brandner, wie sollte man denn... Sollte man sich nicht besonders als AfD, trägt man nicht als AfD auch eine gewisse Verantwortung, weil sie sind ja einer, der das Grundgesetz sehr betont. Sollte man da nicht auch eine gewisse Verantwortung dazu tragen oder sich davon distanzieren von Rechtsextremisten wie Björn Höcke zum Beispiel, die sehr offen auch auf Diskussionen so SS-Parolen wie alles für Deutschland rufen und so. Warum distanziert man sich nicht von solchen Menschen? Und an allen anderen, was sollte man dagegen tun, also gegen solche Menschen, die ganz klar rechtsextremistisch sind? Also sollten die ein politisches Amt auch bekleiden?
Ja, also das Björn Höcke wegen der SS-Parole, das ist mir jetzt neu. Ich glaube, es war eine SA-Parole. Macht die Sache aber auch nicht besser, aber wir sollten dann schon bei den Fakten bleiben, wenn wir hier auf hohem Niveau debattieren. Die Frage des gesicherten Rechtsextremisten, die ist natürlich klar. Da sind sie wahrscheinlich auch den Öffentlich-Rechtlichen und den Altparteien auf den Leim gegangen. Das ist völliger Quatsch, dass die Alternative für Deutschland auch nur den Hauch irgendwelcher extremistischen Aktivitäten verbreitet.
Sie können, das haben nicht die Öffentlich-Rechtlichen
Sie können in unsere, Mann, darf ich, also Sie haben noch nie einen unterbrochen, jetzt fangen Sie bei mir an. Das war komisch, oder?
Ja, aber das liegt ja daran, dass Sie...
Sie wollen mir ein Konzept bringen, das schaffen Sie aber nicht. Sie können es weiter versuchen, Sie schaffen es aber nicht. Sie müssen schauen, wer das macht, wer stuft denn da ein. Das ist ja keine objektive wissenschaftliche Institution, sondern das ist der Inlandsgeheimdienst, der sogenannte Verfassungsschutz, der politisch motiviert uns verfolgt, bespitzelt, meine Wohnung wahrscheinlich verwanzt, mein Handy verwanzt hat. Dieser Verfassungsschutz in Thüringen wird geleitet von einem SPD-Politiker, der untergeben ist von des SPD-Innenministers. Also der Verfassungsschutz ist politisch weisungsgebunden, ähnlich wie die Staatsanwaltschaften in Deutschland. Und der Verfassungsschutz, der sogenannte Verfassungsschutz, macht natürlich genau das, was politisch von ihm verlangt wird. Und wenn man sich versucht, mit der Alternative für Deutschland auseinanderzusetzen, ist das inhaltlich extrem schwierig, weil wir in fast allen Politikbereichen immer genau das prognostiziert haben, was eingetreten ist. Und wenn unseren Politikansätzen gefolgt wäre, dann stünde Deutschland nicht so miserabel da, wie es zurzeit steht. Es ist also nicht möglich, uns fachlich, sachlich, inhaltlich zu stellen. Deshalb wird versucht, uns zu diffamieren. Und deshalb wird versucht, was also in westlichen Demokratien überhaupt nirgendwo anders der Fall ist, einen Inlandsgeheimdienst auf uns zu hetzen, der teilweise provoziert, der infiltriert, der Provokateure auf uns hetzt. Also sowas gibt's in keinem anderen Land. Wussten Sie, dass der Verfassungsschutz in Deutschland hunderte, wahrscheinlich tausende von Fake-Accounts bei Telegram, bei Facebook, bei Instagram betreibt, sozusagen als Venusfallen, als Honigfallen, um Leute aus der Reserve zu locken? Also da wird ein Prozess selber inszeniert vom Verfassungsschutz, um politische Mitbewerber zu diskreditieren. Und schade, dass sie darauf reingefallen sind.
Das ist in der Tat nicht die Antwort auf die Frage.
Ja, dann stellen Sie die Frage nochmal. Das war genau die Frage.
Nein,
ich habe genau beantwortet.
Das würde ja die Redezeit nochmal verdoppeln, Herr Brandner. Wir hatten noch eine Dame, die eine Frage gestellt hat. Könnten auch Sie kurz sagen, wer Sie sind und an wen Sie die Frage richten?
Guten Tag, mein Name ist Gerda Hirsch. Und ich lebe in Stuttgart und habe aber einiges erlebt in Berlin, seit ich hier auch lebe, seit mein Mann gestorben ist. Und ich möchte an alle, die da vorne sitzen, die Vertreter, die ja ein Herz und Seele haben müssen, fragen, wann sie endlich die RKI-Files in Angriff nehmen und das aufklären. Das war das größte Verbrechen aller Zeiten hier in der Bundesrepublik. Und da wird nichts gemacht. Und die AfD, die macht da was. Und da kann jeder Mensch merken, hoppla, die haben doch ein Herz und Seele. Und nicht irgendjemand, der da vorne sitzt, der kümmert sich gar nicht. Alle, die die Impfpflicht wollten, die sind heute ruhig.
Ich glaube, Sie hatten mich missverstanden. Es ging um Fragen, nicht um Stellungnahmen.
Ich habe so viel mitgemacht. Ich habe meinen Mann
durch diese RKI. Die Frage war ja, was gemacht wurde. Und die kann ich auch beantworten, die Frage.
Ich habe meinen Mann verloren. Ich habe 5 Menschen verloren, die jetzt todkrank sind. Aber ich habe noch viele Menschen, die jetzt todkrank sind. Ich habe viele Menschen verloren. Ich habe das erlebt hier in Berlin bei Demonstrationen, wo man in einem diktatorischen Land nicht erleben kann, wie Sie mit mir umgegangen sind. Und das ist Tatsache. Aber es will von der Bundesregierung niemand wissen. Und ich möchte, dass erst einmal das aufgeklärt wird mit den RKI-Files und dann die Richtigen ins Gefängnis müssen und jetzt nicht die im Gefängnis sitzen, die guten Ärzte, die es richtig gemacht haben. Und nicht diese, die ist nicht richtig. Ich bin jeden Tag bei einer Gerichtsverhandlung hier. Was man da erlebt, das ist unglaublich. Und mehr will ich nicht dazu sagen.
Ja, allzu viel Frage war das nicht, Herr Brandner. Ich würde Sie vielleicht noch dran nehmen wollen, aber es sind ja alle gefragt worden.
Ja, das schließt ja genau an die Frage des Vorredners an. Also in den tiefsten, dunkelsten Corona-Zeiten waren wir als Alternative für Deutschland auf den Straßen, in den Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag die einzige Partei, die die Fahne der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte hochgehalten hat. Allen anderen war das während den Corona-Zeiten egal. Und deshalb ist es uns auch ein Anliegen, ganz aktuell, dass wir in der letzten Sitzung des Deutschen Bundestags als AfD-Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht haben, Corona-Maßnahmen-Rehabilitierungsgesetz, wo also diejenigen, die aufgrund von Corona-Verordnungen kriminalisiert und verurteilt wurden, dass diese Urteile aufgehoben werden und das laufende Verfahren niedergeschlagen werden und dass der Staat da um Entschuldigung bittet bei den Menschen, die nichts anderes getan haben, als ihre Freiheit zu verteidigen.
Ja, wir werden allen Abgeordneten die Gelegenheit geben, zu diesem Thema was zu sagen. Der Rechtsausschuss ist ja auch durchaus ein wichtiger Ausschuss in diesem Zusammenhang. Allerdings nicht als Gegenstand für parteipolitische Werbeveranstaltungen, Herr Brandner. Und das möchte ich Ihnen auch ganz klar sagen, das ist nicht der Gegenstand hier dieser Veranstaltung. Auch wenn Sie versuchen, diese Veranstaltung zu kapern, können Sie gerne versuchen. Ich würde gerne die anderen Abgeordneten zu diesem Thema hören. Der Bundestag hat ja gerade in dieser Corona-Krise vergleichsweise wenig eingegriffen, hat es sehr stark überlassen der Bundesregierung und der Ministerpräsidentenkonferenz. Das würden Sie heute vielleicht auch anders machen, vor allen Dingen in der zweiten, dritten und vierten Welle. Wie haben Sie das wahrgenommen, Frau Eichwede?
Es war eine unglaublich schwierige Zeit. Und wenn man über nicht nur Strafrecht im Lichte des Grundgesetzes, sondern generell Gesetze und Rechtsetzung im Lichte des Grundgesetzes redet, ist es sehr wichtig zu sagen, dass, glaube ich, keine Entscheidung hier leicht war, sondern man immer Leben und den Schutz von Leben und der körperlichen Unversehrtheit und Gesundheit abwägen musste gegen Freiheitsrechte. Aber es ist immer, wenn in ein Grundrecht eingegriffen wird, kann das immer nur gemacht werden, um andere zu schützen, eben das Leben und die körperliche Unversehrtheit. Es wurde am Anfang relativ viel mit Rechtsverordnungen gemacht. Es wurde dann relativ schnell, aber auch der Paragraph 28a Infektionsschutzgesetz im Bundestag immer wieder angegangen, immer wieder angefasst, immer nur temporär, weil das große Grundrechtseingriffe waren, die da gemacht werden konnten, die auf die Lage angepasst werden mussten. Das heißt, dadurch, dass wir unterschiedliche Situationen im ganzen Land haben, war es, denke ich, richtig, dass die Ministerpräsidentenkonferenz sich getroffen hat. Aber am Ende sind wir sehr schnell dazu übergegangen, dass auch der Bundestag entscheidet und Recht setzen muss. Und ich glaube, dass tatsächlich die Frage, wie wir, wenn es wieder eine Pandemie geben sollte, damit umgehen, diskutieren müssen, wie das Infektionsschutzgesetz dann aufgestellt werden muss. Ein Punkt vielleicht noch, der aber wichtig ist. Das wurde auch immer wieder gesagt und es wird auch immer wieder gesagt, viele Entscheidungen, erstens wurden vom Bundesverfassungsgericht angeguckt und auch mit Hinweisen jeweils für rechtmäßig befunden und gesagt, dass man aber in Zukunft auf bestimmte Punkte achten muss. Sehr wichtig zum Beispiel auch die Frage des Rechts auf schulische Bildung. In bestimmten Bereichen, das kann man im Nachhinein sagen, weil das so eine Gefahrensituation war, hätte man im Rückblick nicht so weit gehen müssen. Und das sind Punkte, die wir auch gesellschaftlich aufarbeiten müssen. Also neben Fragen des Infektionsschutzgesetzes ist es, glaube ich, aber auch wichtig, dass wir diese Fragen gesellschaftlich aufarbeiten. Und es sind sicherlich zu große Eingriffe, gerade im Bereich für Kinder und Jugendliche, gemacht worden.
Danke sehr. Herr Müller, ich vergesse Sie aber nicht, Herr Rathewig. Sie wollten direkt.
Ja, ich möchte da einen Punkt ergänzen, weil es einfach Blödsinn ist, dass sich irgendwie nur einer eingesetzt hat. Ich bin erst 2021 dazugekommen und sehe auch und will nie absprechen, dass es nicht darum ging, das Beste zu wollen, Gesundheit zu schützen. Ich selbst habe 2021 gegen Freistaat Sachsen auch geklagt, weil ich die Regelungen für unverhältnismäßig fand und auch einige andere Punkte zu kritisieren hatten, ohne überhaupt irgendwas, was die Gefährlichkeit der Pandemie angeht, in Abrede zu stellen, aber um bestimmte Regelungen außer Vollzug zu setzen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man nicht nur, ohne jetzt jemand an den Pranger zu stellen, dort, wo Recht gebrochen wurde, das muss natürlich auch muss es auch die Konsequenzen geben, aber ohne mit dem Ziel, jemanden an den Pranger zu stellen, zu schauen, welche Schlussfolgerungen kann man nehmen, wie kann man Sachen schützen. Das haben wir ja gemacht, nachdem wir Ende 21 in die Bundesregierung kamen, dass im, ich glaube, 28a direkt der Block eingerammt wurde, dann zum Jahresende, dass Sportstätten nicht mehr ohne Zustimmung des Bundes komplett geschlossen werden können. Das waren einzelne Sachen, die dann schon schnell als wichtige Regelungen reinkamen. Und einerseits, ja, es braucht auch noch eine kritischere Aufarbeitung. Es braucht auch die Lernen davon, auch meiner Meinung nach in einem geordneten Rahmen, beispielsweise Enquete-Kommission oder ähnliches. Aber es stimmt einfach nicht, dass sich irgendwie nur eine Kraft dafür einsetzt. Es gibt eine Kraft, die da zu laut ist und wenig konstruktiv beiträgt. Aber vielen ist es, glaube ich, schon bewusst, welche Sachen noch aufgearbeitet werden müssen. Und viel Vertrauen wurde auch verloren, weil auch natürlich viele Fehler gemacht wurden.
Ich würde unbedingt gern noch der stärksten Oppositionsfraktion die Möglichkeit geben, was dazu zu sagen. Ob der Rechtsausschuss Maßnahmen unternimmt, rückwirkend betrachtet hinsichtlich der Corona-Regelungen oder ob es einen Untersuchungsausschuss geben soll dazu. Können Sie was dazu sagen, Herr Müller?
Zunächst mal waren wir ja in der letzten Legislaturperiode nicht Opposition, sondern Regierung.
In der Tat.
Damit, wir stellten auch die Bundeskanzlerin und den Bundesgesundheitsminister. Wir waren also maßgeblich an diesen Regelungen beteiligt. Federführend ist der Gesundheitsausschuss, mitberatend der Rechtsausschuss. Ich werfe das Infektionsschutzgesetz im Rechtsausschuss zuständig. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben uns das nicht einfach gemacht. Wir haben auch für uns immer wieder überprüft, ist das noch verhältnismäßig, Geht das zu weit? Schränkt das die Grundrechte zu weit ein? Kriegen wir die Balance hin zwischen der Freiheit der Person und der Sicherheit der Person? Das geht ja auch um den Schutz der Menschen vor den Gefahren einer solchen Pandemie. Und die von uns, dem Deutschen Bundestag, erlassenen Gesetze sind vielfach gerichtlich überprüft worden und sind in fast allen Fällen für noch verhältnismäßig erachtet worden. Und ich glaube, wenn eine unabhängige Instanz, die Justiz, diese Gesetze geprüft hat und sie für rechtens befunden hat, dann steht es uns auch nicht zu, im Nachhinein an diesen Entscheidungen Kritik zu üben. Diese Entscheidungen wurden überprüft und für rechtmäßig befunden. Das Gros der Bevölkerung hat auch davon profitiert. Wir sind besser durch diese Pandemie gekommen wie die meisten Länder dieser Erde. Das sollte man nicht vergessen, auch wenn es Einzelne vielleicht härter getroffen hat, als es uns lieb gewesen wäre. Und als Letztes, sicherlich haben wir nicht alles richtig gemacht. Das möchte ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Wenn ich nur an die sozialen Auswirkungen für Kinder, Jugendliche, für Schüler und Schülerinnen, für Studenten und Studentinnen denke. Aber das hat keiner gewusst. Nachhinein ist jeder schlauer und kann Kritik an allem üben, was gemacht wurde, insbesondere wenn er selber an Entscheidungen nicht maßgeblich und verantwortungsvoll mitgewirkt hat. Und das sind Auswirkungen, mit denen werden wir uns zu beschäftigen haben. Das könnte in einer Enquete-Kommission diskutiert werden. Aber ein Untersuchungsausschuss, das wirkt für mich wie ein Tribunal. Und das braucht es, glaube ich, nicht. Es geht darum, was kann man, wenn wieder so eine Situation kommt, besser machen und aus den Erfahrungen lernen. Und das ist unter Einbeziehung von unabhängigen Leuten in einer Enquete-Kommission richtig aufgehoben.
Ja, danke sehr. Jetzt haben wir eigentlich Frau Bayram und Frau Binger ein bisschen zu kurz kommen lassen. Sie wollten unbedingt noch was dazu sagen. Wir sind längst drüber über die Zeit, aber ich möchte Ihnen noch die Möglichkeit geben.
Ich wollte dazu noch eine kurze Bemerkung machen, weil das wird häufig in der Diskussion auch vergessen. Und wie die AfD sich hier inszeniert, da muss man an der Stelle mal sagen, dass die AfD am Anfang der Pandemie ganz an erster Reihe stand, Maßnahmen zu fordern. Am Anfang der Pandemie haben sie die Bundesregierung an den Pranger gestellt und Maßnahmen gefordert. Das wird in der Diskussion vergessen und das verheimlichen auch die AfDler gerne, weil sie haben dann gemerkt, sie können das Thema für ihre Politik instrumentalisieren. Das haben sie relativ schnell gemerkt. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wie man sehen kann, wie sie Politik machen. Und das ist aus meiner Sicht ein Problem, dass man Institutionen wie Gerichte, die darüber entscheiden, über politische Entscheidungen entscheiden, über Gesetze entscheiden, ob sie rechtswidrig sind oder nicht. Das entscheiden Gerichte. Und die AfD diskreditiert diese Gerichte und das macht sie gezielt, um den Rechtsstaat auch anzugreifen. Und da müssen wir uns gegen wehren. Und das heißt aber nicht, dass wir die Sorgen, die sie umtreiben, nicht ernst nehmen. Das müssen wir tun. Und die grundrechtssensiblen Entscheidungen während der Pandemie, da wurde, wie gesagt, wurde auch nicht alles richtig gemacht. Aber es ist wichtig, dass wir das in der Verantwortung von den Verantwortungsträgern, von der Politik auch in deren Hände bringen und auch in der verantwortungsvollen Händen der Gerichte belassen und das nicht in Frage stellen, sondern dann uns lieber zusammenfügen und versuchen, politischen Druck auszuüben, aber nicht den Rechtsstaat in Frage zu stellen.
Ich sehe heute kurze Stellungnahmen von Mitgliedern des Rechtsausschusses zu bekommen, ist nicht leicht. Das liegt natürlich auch daran, dass die Materie einfach so komplex ist. Ich weiß, Frau Bayram, Sie müssen unbedingt noch was sagen. Können Sie sich auf zwei Sätze vielleicht...
Nee, das ist zu kurz.
Dran maximal.
Also ich muss, genau, weil ich meine, als Berliner Abgeordnete habe ich viele Demonstrationen beobachtet. Und deswegen kann ich schon sagen, da habe ich auch Menschen getroffen, die einfach verzweifelt waren. Und da ist nicht alles gut und richtig gelaufen, wie auch mit Demonstrantinnen umgegangen wurde. Ich selbst habe gegen viele Gesetze gestimmt, auch ganz klar, weil ich gesagt habe, sie sind nicht verhältnismäßig und ich habe gegen die Ausgangssperre in Karlsruhe geklagt. Das sind für mich schon Dinge, wie ich auch meine, dass ich als Parlamentarierin damit umgehe. Deswegen kann ich Ihre Einschätzung, dass da alle anderen außer der AfD sich nicht gekümmert hätten, die kann ich nicht teilen, sondern es ist so, dass keiner sich das leicht gemacht hat und auch ich zum Beispiel in Bündnis 90 Die Grünen, obwohl viele in meiner Fraktion das unterstützt haben, ganz klar dagegen auch gestimmt habe. Das ist ja alles transparent, das können Sie sich anschauen. Aber heute müssen wir viel mehr entscheiden, wie stellen wir uns auf, wie bereiten wir das auf, um als Staat resilienter zu werden, damit wir in Zukunft einen anderen Umgang damit finden. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
Ja, ich möchte mich herzlich bedanken. Wir sind schon deutlich über der Zeit, aber einige der anwesenden Abgeordneten haben sich ja zur Verfügung gestellt, noch nach dem Podiumsgespräch hier für Gespräche mit Ihnen vor Ort zu bleiben. Ich möchte mich bedanken. Es sind immer mehr geworden. Es kamen am Schluss noch ganz viele Fragen. Wir hätten offenbar eine zweistündige Veranstaltung machen können. Damit hat niemand gerechnet. Aber das wird natürlich sehr positiv hier wahrgenommen. Danke, dass Sie so mitgemacht haben. Danke, dass Sie sich heute hier bereit gehalten haben. Danke, dass es am Ende doch weitgehend, wie Sie sagten, gesittet wie üblich im Rechtsausschuss zu Ende gegangen ist. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend. Morgen ist noch ein weiterer Tag dieser offenen Gebäude des Deutschen Bundestages. Danke, dass Sie dabei waren. Schönen Abend für Sie. Kommen Sie alle gut nach Hause.